Amen. Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier heute Morgen im Evangeliumshaus. Schön, dass ihr alle dabei seid, egal wo ihr seid, ob ihr jetzt hier seid. Sehr schön, euch direkt zu sehen. Oder wenn ihr per Livestream seid oder diesen Podcast später hört. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jonathan, ich bin Pastor hier in Ausbildung. Und wir nutzen den letzten Sonntag in diesem Jahr mit der Frage, ich brauche immer so lange zum Einleiten, dabei steht es auf der Folie schon. Ne? 2024, was bleibt? Es ist der 12. Januar 2007. 7.51 Uhr morgens in einer U-Bahn-Station. Viele Menschen sind gerade unterwegs und versuchen schnell weiterzukommen. Ein Mann, gekleidet mit einem schwarzen Langarmhemd, Jeans und einer Baseball-Cappy, betritt die Station. Mit dabei hat er eine Geige. Die nächsten 47 Minuten wird er nun in dieser U-Bahn-Station spielen. Wird ihm jemand zuhören? Ich weiß nicht, wie dein 2024 aussah. Vielleicht sind dir die Krisen, die unsere Welt erlebt hat, noch sehr deutlich vor Augen. Vielleicht sind es persönliche Herausforderungen, schwierige Beziehungen, vor denen du selbst in diesem Jahr standst. Vielleicht blickst du auch auf das Jahr zurück und denkst dir, ja, war eigentlich ganz gut für dich, weil es persönlich für dich ziemlich gut lief. Aber egal, wie rum es ist, egal was gut war, egal was schlecht war, am Ende stellt sich doch die Frage, und was bleibt jetzt von diesem Jahr? Jetzt, wo Weihnachten, die Zeit der Familie, die Zeit der Besinnlichkeit vorbei ist. Was bleibt von 2024? Was bleibt von all dem Guten und Schlechten, das wir erlebt haben? Bleibt überhaupt etwas? Oder war 2024 nur eine von vielen U-Bahn-Stationen? Ich möchte uns allen heute drei Dinge mitgeben, die von 2024 bleiben werden, wenn wir das zulassen. In den letzten Wochen haben wir uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Gut, es war Weihnachten, das ist jetzt wenig verwunderlich. Diese wird unter anderem in Lukas 1 und 2 erzählt. Und heute, einen Sonntag nach Weihnachten, gehen wir dann natürlich in Lukas 3. Machen wir eigentlich nicht so, aber wir machen es heute mal so. Lukas 3, ab Vers 1. Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias war Herrscher in Abilene. Hannas und Kaiphas waren Hohepriester. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Daraufhin zog Johannes in der Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen, sie sollen sich taufen lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist die Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet werden. Die Berge und Hügel eingeebnet werden, das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. In der U-Bahn-Station liefen in den 47 Minuten 1097 Menschen an unserem Geigenspieler vorbei. Er begann mit einem Stück von Johann Sebastian Bach, gefolgt von weiteren meisterhaft gespielten Liedern. Aber in diesen 47 Minuten blieben von 1097 Menschen nur 6 stehen und hörten zu. Was nach 47 Minuten blieb, war nur der Lärm der U-Bahn-Station. 2024, was bleibt? Bei Johannes, dem Wegbereiter Jesu, bleiben einige Menschen stehen. Beziehungsweise sie sind sogar bereit, bis in die Wüste zu laufen, um zu hören, was er sagt. Sie waren bereit, ihrem Alltag der Hektik auf zur nächsten U-Bahn-Station zu unterbrechen und zu sagen, stopp, was passiert denn hier? Und sie hatten dadurch die Möglichkeit zu erkennen, was Gott durch Johannes sprach. Und dennoch, nicht alle waren bereit dazu. Nicht alle waren weder bei Johannes noch später bei Jesus bereit dazu, stehen zu bleiben und auf das zu hören, was Gott sagt. Und so erleben wir es doch auch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld. Einige wenige Menschen, wie zum Beispiel diejenigen, die heute hier sitzen, bleiben stehen und lassen zu, dass Gott zu ihnen redet. Viele aber, sonst wäre der Saal voller und wir müssten vergrößern, bleiben einfach stehen und hetzen weiter, wie von einer U-Bahn-Station zur nächsten. Und lassen die Frage, ob es einen Gott gibt, ob dieser Gott Relevanz für ihr Leben hat, einfach außen vor. Jetzt bin ich aber in dieser Überlegung zum Text auf ein Problem gestoßen. Heißt es im Text nicht in Vers 6, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen? Ist diese Textstelle falsch? Also, müssen wir ja jetzt mal fragen, ne? Ich meine, offensichtlich kennt jeder von uns Menschen, die Gottes Heil nicht sehen. Aber hier steht, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Irgendwie hat sich die Bibel vielleicht geirrt, sind es doch nur ein paar wenige, die gerettet werden? Und ich meine, in unserem Land muss man auch sagen, die Zahl der Christen nimmt rapide ab. Unser Gemeindebund wächst, ja. Aber ganz ehrlich, die Landeskirchen verlieren mehr Mitglieder im Jahr, als wir insgesamt haben. Also ist es schön, dass es wächst und dass wir das Evangelium verkünden, aber dennoch ist die Zahl derer in unserem Land, die sich zum Christentum zählen, eine schrumpfende. Sollen wir jetzt entmutigt sein und alle nach Hause gehen, traurig? Das bringt alles nichts mehr, was wir hier machen. Nun, vielleicht müssen wir oder vielleicht dürfen wir nicht den Fehler machen, uns hier in Westeuropa als Zentrum der Welt zu verstehen. Denn wir in Westeuropa sind die einzige Region auf der ganzen weiten Welt, in der das Christentum schrumpft. Überall anders wächst die Zahl der Christen. Vielleicht nicht so rapide, wie wir uns das wünschen, wenn wir sagen, okay, Jesus kommt bald wieder, also bald sind alle gläubig. So schnell scheint es gerade noch nicht zu gehen, aber dennoch ist erstaunlich, dass wir die einzige Region weltweit sind, in der das Christentum schrumpft, statt zu wachsen. Ich vermute fast, ist eine These von mir, wenn sie falsch ist, dann ist sie falsch, dass an uns sich vielleicht das Bibelwort aus Lukas 18, 25 bewahrheitet. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und auch wenn wir vielleicht nicht alle das Gefühl haben, dass wir reich sind, die Tatsache, dass wir ein mindestens solides Dach über dem Kopf haben, viele von uns Autos besitzen, zeigt schon, dass wir zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören. Und bei all dem, was unsere Welt so bietet, an Filmen, an Serien, an Unterhaltung, ja, ist es immer umkämpft, die Zeit, die wir für Gott nutzen. Ich meine, das kenne ich auch von mir. Es gibt Tage, da denke ich mir, ja, jetzt kann man lieber was schauen, eine Kleinigkeit spielen. Und es ist immer ein Kampf zu sagen, hey, aber wir müssen Bibellesen an erste Stelle stellen. Wir müssen Gott an die erste Stelle stellen. Und naja, wenn es schon für gläubige Menschen ein Kampf ist, wie viel mehr dann für die Ungläubigen? Aber ich wollte ja nicht, dass wir jetzt alle depressiv nach Hause gehen, ne, an diesen kühlen, dunklen Tagen. Denn es gibt auch gute Nachrichten auf der Welt bezüglich der Christenheit. Gerade was uns Pfingstler und die dazugehörigen Charismatiker angeht. Ein Zitat. Weltweit gehören 615 Millionen Menschen, das ist jeder vierte Christ, der pentekostalen, pfingstlichen Tradition an, die in sich sehr vielfältig ist. In den letzten Jahrzehnten ist das pentekostale Christentum stark gewachsen. Eine neue Studie, die bei der Konferenz vorgestellt wurde, hat ergeben, dass die pentekostale Gläubigen und Gemeinschaften mit Blick auf die religiösen und politischen Transformationen in vielen Regionen inzwischen zu bedeutenden Akteuren geworden sind. Was heißt das? Scheinbar ist jeder vierte Christ, nicht in Deutschland, aber weltweit gesehen, pfingstlich unterwegs. Also so wie wir als Pfingstgemeinde. Weltweit nehmen pfingstliche Gruppen mittlerweile bedeutsamen Einfluss auf ihre Umgebung ein. Dieses Zitat klingt gut. Und es klingt besser, wenn man sich vor Augen führt, dass das kein Zitat ist, das von Pfingstlern geschrieben wurde. Ich meine, das könnten wir ja easy machen. Ne? Wir schreiben selber, dass wir toll sind, klopfen uns auf die Schulter und sagen, ja, wir sind toll, hier steht's ja. Nein, dieser Artikel stammt von Vatikan News und die Studie stammt von Bischöfen, also der katholischen Kirche. 615 Millionen. Und ein kleiner Hinweis, uns Pfingstler gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben 1906, also vor 118 Jahren, gestartet. Und dafür, dass die katholische Kirche jetzt schon über 600 zu uns zählt, scheint sich doch weltweit gesehen in der Christenheit einiges zu tun. Ich würde sogar sagen, Gott wirkt auf diesem Planeten. In erstaunlicher Weise. Ich meine, in etwas mehr als 100 Jahren wurden 10% der Menschheit erreicht. Das ist, ich finde das viel. Und es ist etwas, was auf dieser Welt passiert, von dem wir in Westeuropa leider, ich hoffe noch, nicht viel mitbekommen. Und doch tut Gott etwas auf diesem Planeten. Wenn wir also vor der Frage stehen, 2024, was bleibt? Dann können wir festhalten, Gott rettet weiter. Egal, was in 2024 alles um uns herum passiert ist. Und es ist viel gewesen. Es ist viel gewesen. Doch Gott rettet weiter. Und wir sehen das nicht nur irgendwo weltweit, sondern wir sehen das auch hier bei uns am Niederrhein. Es gibt in Viersen Gottesdienste mittlerweile, die gab es vor ein paar Jahren nicht. In Kempen ist ein Hauskreis gestartet zur Gründung einer neuen Gemeinde. In Nettetal steht eine stabile Gemeinde. Alles Dinge, die es vor 15 Jahren nicht gab. An allen Standorten finden Taufen statt. An allen Standorten kommen Menschen zum Glauben. Und das darf uns, glaube ich, ermutigen, oder? Es darf uns ermutigen. Egal wie 2024 war, Gott ist weiterhin auf diesem Globus am Werken. Und er rettet weiterhin Menschen. Und wir als seine Gemeinde sind eingeladen, jeder einzelne von uns, daran mitzuwirken. Jesus lädt uns ein. Vielleicht auch, wenn du noch gar nicht gläubig bist, stehen zu bleiben und zuzuhören, was er in deinem Leben wirken möchte. Die Frage ist, hören wir darauf? Auf den Geigenspieler, der die tollsten Stücke spielt? Auf das Reden Gottes in unserem Leben? Oder gehen wir schnell weiter? Und das kann uns auch als Gläubige passieren, zur nächsten U-Bahn-Station. Vers 7. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet? Ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen. Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken, denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menge fragte, und was sollen wir tun? Nun, zunächst einmal für diejenigen, die vielleicht das erste Mal da sind oder irgendwo diese Predigt hören, möchte ich dir kurz sagen, was Jesus für dich getan hat. Das Ziel unseres Lebens, und das möchte ich kurz an 4 Symbolen kenntlich machen, die wahrscheinlich die meisten schon kennen, ist das Herz. Gott zu lieben mit ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber wenn wir ehrlich sind, und dafür steht die Weggabelung, wir alle schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht, Gott von ganzem Herzen zu lieben, und wir sind auch manchmal unfreundlich zu unserem Nächsten. Und deswegen gibt es diese Weggabelung, dieser Weg, der zeigt, hey, irgendwie nach links und rechts kommen wir schon, aber wirklich geradeaus gehen, das schaffen wir nicht. Und deswegen gibt es das Kreuz. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für die Momente, in denen wir nicht den geraden Weg gehen konnten, nicht den geraden Weg in der Liebe Gottes gehen konnten, indem er die Strafe, die wir verdient hätten, dafür getragen hat. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung haben wir eine Hoffnung, die uns festhält. Und dafür steht der Anker. Ein kleiner Anker, der ein riesiges Schiff festhält. So darf uns das Kreuz festhalten in der Vergebung und in dem ewigen Leben, das nach diesem Leben kommt. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Der Geigenspieler war kein Unbekannter. Er heißt Joshua Bell. Irgendjemand, der ihn kennt? Also ich kannte ihn nicht. Hier scheint auch nicht so die Begeisterung für Joshua Bell so zu erklingen. Es hieß zumindest in dem Artikel über ihn, er genießt den Status einer Weltberühmtheit, was sein Geigenspiel angeht. Kann ich nicht genau verifizieren, ob das so ist. Er scheint auf jeden Fall eine gewisse Bekanntheit zumindest zu haben. Wenige Tage zuvor gab er ein ausverkauftes Konzert, bei dem die günstigsten Tickets $100 kosteten. Also scheint zumindest eine gewisse Beliebtheit zu haben, der Mann. Aber hätte das doch mal jemand den 1091 Menschen, die einfach vorbeigegangen sind, gesagt, dass sie hier ein kostenloses $100-Konzert kriegen? Ich denke, viele wären stehen geblieben, hätte es ihnen jemand gesagt. Johannes hat in dem Bibelabschnitt, den wir gerade gesehen haben, den Menschen etwas gesagt. Er sagt ihnen, was sie tun sollen, um Gott gefällig zu leben. Und wenn wir hier vor der Frage stehen, 2024, was bleibt? Dann wird das, was bleibt, Folgendes sein. Das, was Gott dir gesagt hat. Das, was Gott dir in 2024 gesagt hat, wird bleiben. Vielleicht hat er dich herausgefordert, genau wie Johannes hier, im letzten Jahr Dinge zu verändern. Vielleicht hat er auch Dinge gesagt, die du wieder für vergessen oder für nicht wichtig erachtet hast. Vielleicht aber auch Dinge, die du einfach nicht wolltest. Ich kenne das manchmal. Aber wenn du willst, dass von 2024 mehr bleibt als nur die Sorge nach, was soll noch kommen, wie soll es noch werden, dann lass es das sein, was Gott dir gesagt hat in 2024. Und vielleicht nutzt du die letzten Tage jetzt noch, um dir das nochmal in Erinnerung zu rufen, was es war. Ich bin sicher, Gott hat zu dir gesprochen. Vielleicht eine Lebensstilveränderung, vielleicht etwas an deinem Charakter, vielleicht auch eine Berufung oder ein Dienst für das Reich Gottes. Aber nutz vielleicht die letzten Tage nochmal, um dir das in Erinnerung zu rufen. Wo hat Gott in 2024 zu mir gesprochen? Was hat er zu mir gesagt? 2024, was bleibt? Gott rettet weiter? Amen. Okay, ein paar sind noch da. Und das, was Gott dir gesagt hat. Vers 15. Alle warteten sehr auf das Kommen des Christus und wollten unbedingt wissen, ob Johannes der Christus sei. Auf diese Frage antwortete Johannes: Ich taufe mit Wasser. Aber bald kommt einer, der stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird im ewigen Feuer verbrennen. Das wollen wir nicht. Und noch viele solche Warnungen sprach Johannes aus, als er dem Volk die Botschaft Gottes verkündete. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Unser Geiger Joshua Bell stand nicht alleine da. Er hatte etwas dabei. Und zwar seine Geige. Und es war nicht irgendeine Geige. So irgendeins, was halt in der Ecke stand. So eine alte Geige, die man noch übrig hatte. Sondern eine sogenannte Stradivarius. Klingt vornehm, oder? Alles mit lateinischen Namen klingt irgendwie vornehm. Geschätzter Wert 3 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, wer so viel Geld für eine Geige ausgibt. Aber würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, du, der du heute hier sitzt, hast etwas Wertvolleres als eine 3 Millionen Dollar Geige? Du hast etwas Wertvolleres als eine 3-Millionen-Dollar-Geige. Jesus kam auf diese Erde. Das wissen wir. Wir haben ja gerade erst Weihnachten gefeiert. Aber danach passierte 30 Jahre lang nicht sonderlich viel. Keine großen Wundertaten, keine besonderen Zeichen. In der Bibel haben wir so ein, zwei Geschichten aus dieser Zeit, aber auch nicht so viel. Jesus lebte so, wie wir es tun. Er lernte einen Beruf, er wurde Zimmermann und verdiente damit wohl seinen Lebensunterhalt. Bis eine Sache passierte. Er war die ganze Zeit schon Gottes Sohn. Als Gottes Sohn kam er auf diese Erde. Aber dann passierte eine Sache. Der Heilige Geist kam auf ihn. Und was von da an passiert, ist das größte Geschenk Gottes an die Menschen. Aber es beginnt damit, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt. Nun, allein das Geschenk wäre mehr wert als 3 Millionen Dollar. Aber das meine ich noch nicht einmal. Einige Zeit später sagt Jesus dann Folgendes in Lukas 24, Vers 49. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Ein Geigenspieler braucht eine Geige, um spielen zu können. Wir Gläubige brauchen den Heiligen Geist mit seiner Kraft aus dem Himmel. 2024, was bleibt? Gott rettet weiter. Amen. Okay, einer hat's. Sehr gut. Einer ist davon überzeugt, den Rest den kriegen wir in 2025 auch noch hin. Zweitens, das, was Gott dir gesagt hat. Und drittens, der Heilige Geist. Jesus ist im Himmel, Jesus ist beim Vater und er wird wiederkommen. Und bis dahin hat er uns ein Geschenk gegeben, was so viel mehr wert ist als eine billige 3-Millionen-Dollar-Geige. Und zwar den Heiligen Geist, der uns mit Kraft ausstatten möchte für dieses Leben. Wir werden nun in eine Zeit des Lobpreises und des Gebets gehen. Und es darf gerne auch das Gebetsteam schon mit nach vorne kommen. Und natürlich darfst du wie immer für all das beten lassen, was dich gerade beschäftigt. Aber ganz besonders möchten wir für 3 Dinge zum Abschluss des Jahres beten. Gott rettet weiter. Für die Errettung von uns nahestehenden Menschen und vielleicht auch für uns selbst. Das, was Gott dir gesagt hat, für das Erkennen von Gottes Reden und den Willen, das auch umzusetzen. Der Heilige Geist für die Erfüllung mit seiner Kraft und die Entfaltung der Gaben des Geistes. Lass uns Gott die Ehre geben und wer möchte, darf gerne zum Gebet nach vorne kommen oder seinen Nachbarn für sich beten lassen. Aber lass uns in dieser Zeit vor Gott kommen und ihm dieses ganze Jahr 2024 hinhalten, damit das bleibt, was er tut. Amen.